Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
ETFs sind aus den Depots vieler privater Anleger und auch institutioneller Investoren gar nicht mehr wegzudenken. Was vor 25 Jahren mit zwei Aktien-ETFs begann, ist seitdem eine große Erfolgsgeschichte geworden. Aber wo gibt es Vorteile, wo gibt es Nachteile bei ETFs? Das bespreche ich heute mit Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin. Jessica, schön, dich zu sehen.
Danke gleichfalls.
Ja, immer mehr Geld fließt in diese börsengehandelten Indexfonds. Was spricht denn für ETFs?
Also es ist einmal die Transparenz und die Einfachheit. Sie sind ja ganz einfach konstruierte Produkte, die meisten zumindest. Also wenn ich einen ETF, den DAX, kaufe, dann habe ich die 40 größten börsengehandelten deutschen Werte in meinem Depot, eben den DAX, diese 40 Werte, die da drin sind. Und wenn ich das mit dem MSCI World mache, dann habe ich eben 1400 bis 1500 Werte aus den 23 Industrieländern der Welt da drin. Also es ist relativ einfach zu verstehen, es ist sehr transparent. Man kann sich das genau anschauen im Internet, was ist drin im Index, was ist drin in meinem ETF, mit welchen Länder- und Branchengewichtungen. Und was natürlich extrem für ETFs spricht, sind die Kosten. Die sind vergleichsweise niedrig, sehr, sehr niedrig sogar, wenn man so die Brot- und Butter-ETFs sich anschaut. Da sind wir teilweise bei unter 0,1% pro Jahr. Das ist sensationell im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds. Und ETFs schneiden an der Börse auch sehr viel besser ab als die meisten aktiv gemanagten Fonds. Es gab jetzt gerade das neue Aktiv-Passiv-Barometer von Morningstar für das Jahr 2024. Nur 29% der aktiv gemanagten Fonds haben einen vergleichbaren ETF geschlagen. Noch schlechter sieht es bei Scope aus. Da sind es nur 20% der aktiv gemanagten Fonds, die besser abschneiden. Also auch das spricht ganz klar für ETFs.
Ich habe gesagt, es fing alles vor 25 Jahren an mit zwei, sagen wir mal, einfachen ETFs. Mhm. Mittlerweile gibt es so viele. Es ist sehr viel unübersichtlicher geworden und wahrscheinlich ja für den Anleger auch schwieriger, sich da was das Richtige zu finden.
Ja, also zwei ETFs, genau, auf europäische Standardwerte, Eurostoxx 50 und Eurostoxx waren es, glaube ich. Es folgten immer mehr erstmal von diesen Standardindizes, also wie den DAX, den S&P 500 aus den USA. Dann kamen irgendwann die Branchen-ETFs dazu. Es kamen irgendwann die Themen-ETFs dazu. Das ist jetzt aus der Aktienwelt. Es gibt Renten-ETFs, also auf Anleihen kann ich auch setzen. Es gibt ETCs, Exchange Traded Commodities, die man auch so in diese Produktfamilie mitrechnet, also börsengehandelte Rohstoffe. Es gibt aktive ETFs mittlerweile. Das ist dann so, das oder soll das Beste aus zwei Welten sein. Also das ist schon jede Menge. 2400 ETFs sind hier an der Börse Frankfurt mittlerweile gelistet. Da sind natürlich auch rasend viele Dubletten dabei. Also so ein MSCI World, den hat fast jeder ETF-Anbieter im Programm. Da muss ich dann eben schauen, welcher schneidet am besten ab. Und das ist dann in der Regel der mit den geringsten Kosten.
Jetzt gibt es so, sagen wir mal, Vorurteile, dass Themen-ETFs zum Beispiel immer erst dann kommen, wenn in diesem Thema, in dieser Branche schon wieder die Party eigentlich vorbei ist. Wie siehst du das?
Ein Stück weit ist das sicherlich so, aber so eine Party kann auch noch mal ganz schön viel länger gehen. Also wer auf KI gesetzt hat, auf Einzelaktien, als das Thema hochkam, hat ein sensationelles Geschäft gemacht. Ziemlich schnell kamen dann aber eben auch die KI-ETFs, die Themen-ETFs, die auch sensationell gelaufen sind. Klar haben wir auch in der Vergangenheit so Dinge gesehen wie erneuerbare Energien. Das lief erst super an der Börse. Dann kam der Übergriff Russlands auf die Ukraine, der Krieg, und auf einmal hatten alle Angst vor einer Energiekrise und die ganzen alten Brennstoffe waren wieder gefragt und eben nicht mehr erneuerbare Energien, die dann auch in der Börse nicht so gut liefen. Ich glaube aber langfristig ist das Thema schon spannend und man kann da sicherlich investieren. Ob der richtige Zeitpunkt genau jetzt ist oder vielleicht erst in ein paar Monaten, wird sich zeigen. Also ja, die Kritik ist zum Teil gerechtfertigt. Das sind auch echt wilde Sachen auf den Markt gekommen da teilweise. Ich erinnere noch an so ein Tierfutter-ETF. Ich habe es immer so genannt, das hieß eigentlich, glaube ich, Pet Care, also alles rund ums Haustier. Das gibt es mittlerweile schon gar nicht mehr. Man muss auch genau hinschauen bei den Themen-ETFs. Häufig ist es da mit der Risikostreuung nicht so weit her, wenige Werte und ziemliches Klumpenrisiko. Aber grundsätzlich, warum soll man sowas nicht mal beimischen?
Gibt es für dich einen Golf-ETF?
Nein, oder? Den gibt es noch nicht, aber es gibt so ein Gaming- und E-Sports-ETF. Da ist bestimmt irgendein Spielehersteller drin.
Wäre vielleicht auch was für dich. Wenn wir über Kritik jetzt sprechen, dann gibt es einen ETF, der super beliebt ist, aber wo zuletzt auch Kritik gekommen ist. Das ist der MSCI World. Wahrscheinlich jedem ein Begriff. Sehr viele investieren da, weil es eben viel abdeckt. Aber das ist auch die Kritik. Sehr US-lastig. Sehr viel gerade in letzter Zeit unter Beschuss, weil die großen US-Unternehmen auch verloren hatten. Wie siehst du da die Kritik? Trotzdem ein guter Index oder gibt es da bessere Möglichkeiten?
Also ich bin der Meinung, dass der MSCI World ein gutes Basisinvestment ist und bleibt. Ich kann aber die Kritik total verstehen, dass man sagt, wow, mehr als 70% USA waren es jetzt zuletzt, 30% Tech, Klammer auf. Amazon wird von MSCI nicht als Tech-Wert gezählt. Das ist Konsum, also da wäre noch, für mich ist das eher Tech, noch mehr Tech dann. Das ist ganz klar so. Und Tech ist jetzt unter die Räder gekommen. Die US-Börsen sind stärker runtergegangen als in Europa. Ja, klar hat das dann auch den MSCI World ein Stück weit stärker belastet. In den vergangenen Jahren war es aber genau andersrum. Also es waren die großen Tech-Werte, die die jahrelange Rallye angeführt haben. Es waren die US-Börsen, die die jahrelange Rallye angeführt haben. Also und man hat da verdammt gute Geschäfte gemacht. Und das, die Börse ist eben keine Einbahnstraße. Und jetzt geht's mal in die andere Richtung. Wichtig ist, dass ich genau hinschaue als Anlegerin und Anleger, dass ich weiß, was ich da tue, dass ich weiß, dass ich einen starken US-Anteil habe, dass ich weiß, dass ich viel Tech habe und dass ich dann entsprechend eben andere ETFs beimische. Vielleicht sage ich, mir ist das viel zu wenig Europa, ich muss noch einen ETF auf europäische Aktien beimischen. Oder ich sage, ich möchte noch die Emerging Markets, die im MSCI World ja gar nicht drin sind. Auch China zählt ja zu den aufstrebenden Schwellenländern. Vielleicht möchte ich genau das auch noch im Depot ein bisschen stärker berücksichtigen. Aber ein Basisinvestment ist und bleibt der MSCI World.
Das heißt, auch so kann der weiter im Depot bleiben. Man könnte vielleicht ein bisschen umschichten.
Ja, genau. Vielleicht schichtet man ein bisschen um oder eben stellt was anderes dazu, je nachdem. Wenn man schon länger investiert ist und auf dicken Gewinn sitzt, macht ja vielleicht eine kleine Gewinnmitnahme auch mal Sinn und dass man das Geld dann anders investiert. Genau.
Ja, apropos mit ETFs kann man ja auch ganz andere oder verschiedenste Strategien abbilden, von ganz einfach bis sehr kompliziert. Viele davon hast du auch in deinem Buch übrigens erwähnt, erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien. Hast du ein paar Beispiele für uns, die das nochmal zeigen?
Ja, also erstmal die ganz einfachen Depots, ne? Ein Anleihe-ETF, ein Aktien-ETF auf die ganze Welt oder eben MSCI World, das ist so das ganz Einfache. Das kann man natürlich dann ein bisschen weiter ausbauen, indem man vielleicht einen Core-Satellite-Ansatz fährt. Das heißt, ich habe einen großen Kern Basis-Investments und drumherum ein paar Satelliten. Vielleicht habe ich da dann mal ein paar Themen-ETFs oder vielleicht einen Dividenden-ETF. Das wäre so eine Strategie, die man abbilden kann. Oder ein Value-ETF, das wäre Substanzwerte, so wie Warren Buffett anlegt. Das kann man auch beimischen. Und man kann natürlich auch wirklich so ein Smart-Beta-Depot zusammenstellen. So investiere ich und ich setze da eben wirklich auf die Faktoren, Renditefaktoren, die wir an der Börse kennen. Das sind dann eben Schwellenländer, das ist die Dividende, das ist auch wieder Value, das ist Size, wobei mit Size die Nebenwerte, also eigentlich die kleinen, gemeint sind. So kann man es dann auch zusammenstellen, ganz nach persönlichem Wünschen und Risikostrategie und Neigung.
Ist ja interessant, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr verraten, wie dein Vermögensaufbau unterteilt ist.
Also ich habe 80% Aktien, 20% Anleihen. Die Anleihen decke ich über zwei ETFs ab, jeweils 10% europäische Staatsanleihen und europäische Unternehmensanleihen, jeweils mit guter bis sehr guter Bonität, weil das soll in diesem Depot wirklich für Sicherheit sorgen. Ich will ein bisschen auch aus dem Dollarraum raus damit. Und das ist zwar von der Rendite jetzt nicht so der Megabringer, weil es eben die super sicheren Anleihen sind, aber es soll ja eben ein Ruhekissen sein, weil ich ja mit meinem 80% Aktienanteil schon sehr sportlich unterwegs bin. Davon entfallen 20% auf Schwellenländer-ETFs, 20% auf Nebenwerte, wobei ich da jeweils 10% auf US-Nebenwerte, das wäre dann der Russell 2000, und 10% auf europäische Nebenwerte, auch wieder der Versuch, ein bisschen stärker aus dem aus dem Dollarraum rauszukommen. Dann gibt es eben noch Dividendentitel, Value, und so komme ich dann auf diese 80%. Es läuft natürlich im Moment nicht so großartig, weil ich viele der MSCI World Ableger im Depot habe und eben auch da wieder der hohe US-Anteil. Aber in den vergangenen Jahren lief es eben super. Da muss man als Langfristanlegerin durch.
Sagt die Buchautorin und Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Vielen Dank, dass du heute hier an der Börse warst. Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.